Deutschlandfunk Interview.
Das wollen wir jetzt vertiefen mit Florian Tonka. Er ist Obmann der FDP im Bundestagsfinanzausschuss. Herr Tonka, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Münchenberg.
Herr Tonka, haben Sie die Erläuterung der Europäischen Zentralbank gelesen, die ja die Verhältnismäßigkeit der Anleiheankäufe belegen sollen?
Selbstverständlich. Das ist, glaube ich, die Pflicht aller Abgeordneten, die sich damit beschäftigen, das auch zu lesen. Und in der Tat hat die Europäische Zentralbank nachvollziehbar dargelegt, das verlangt das Verfassungsgericht ja auch, dass es die Folgen betrachtet hat und analysiert hat und abgewogen hat. Daran habe ich keinen Zweifel. Ich bin zwar skeptisch, ob die Europäische Zentralbank richtig handelt in ihren Anleihekaufprogrammen, aber dass sie sich die Folgen nicht angeschaut hat, das kann ich angesichts der Dokumente, die vorgelegt worden sind, nicht bestätigen. Das hat sie getan, vielleicht mit dem falschen Ergebnis, aber das Verfassungsgericht hat ja ausschließlich verlangt, dass sie es tut und das kann man bestätigen.
Mhm. Trotzdem stellt sich ja die Frage, Herr Tonka, ist das eine gute Idee, solche Dokumente wenigstens teilweise als Geheimsache einzustufen und damit eben auch nicht jedermann zugänglich zu machen?
Aus meiner Sicht hätte wenig dagegen gesprochen, da mehr zu veröffentlichen. Es ist natürlich so, ein Dokument ist ein Protokoll einer Ratssitzung, zum Beispiel das EZB-Rat. Wenn man das liest, dann kann man, wenn man zum Beispiel Investor ist, auch Rückschlüsse ziehen auf Geldpolitik in der Zukunft oder wer im EZB-Rat welche Auffassung vertritt. Das ist sensibel. Aber es gibt ein anderes Dokument in der Tat, in dem ausschließlich die Folgen analysiert worden sind. Das hätte ich der EZB empfohlen, doch auch zur Veröffentlichung freizugeben, auch um Mythen aus der Welt zu räumen, nämlich dass es diese Abwägung nicht gegeben habe. Darauf haben wir übrigens auch als Opposition im Bundestag gedrungen, dass man da mehr Transparenz schafft. Aber das ist nicht geschehen. Jetzt sind da einige Mythen im Raum. Ich glaube, dass wir uns eher überlegen müssen, wie wir in Zukunft zu einer vernünftigen Aufstellung der Eurozone kommen. Da hat das Karlsruher Urteil einen Beitrag geleistet. Aber jetzt sozusagen in den kleinen Krieg der Dokumentenauslegung zu gehen, wird uns am Ende in der Eurozone auch nicht weiter.
Sie sagen, da werden jetzt Mythen geschaffen, weil eben bestimmte Dokumente nicht zugänglich waren. Auf der anderen Seite, ist das nicht trotzdem ein eklatanter Widerspruch? Auf der einen Seite fordert Karlsruhe mehr Transparenz und dann wandern solche Dokumente in die Geheimstelle des Bundestages.
Also ein Widerspruch ist es in Teilen schon, weil man natürlich sagen muss, nachvollziehbar darlegen heißt auch der Öffentlichkeit gegenüber nachvollziehbar darlegen. Das habe ich auch immer so gesehen und deswegen war ich auch einer der Abgeordneten, die da sehr auf mehr Veröffentlichung gedrungen haben und einige Dokumente sind dann auch zusätzlich noch veröffentlicht worden. Es gibt auch einige Dokumente, aus denen man übrigens die Gründe der EZB und auch die Abwägung schon erkennen kann, aber eben nicht alle. Man muss aber, und das sage ich eher als Kritiker der EZB-Geldpolitik, anerkennen, dass die EZB schon einen großen Schritt auf das Bundesverfassungsgericht zu gemacht hat. Das Verfassungsgericht hat verlangt, binnen 3 Monaten ein neuer EZB-Ratsbeschluss. Das ist schon eine sehr, sehr konkrete Forderung an eine europäische Institution durch ein nationales Verfassungsgericht. Und es gibt diesen neuen Ratsbeschluss, den hat die EZB im Juni gefasst. Also ich bin immer dabei, auch der EZB vorzuhalten, dass ihre Geldpolitik zu expansiv ist. Der Meinung bin ich auch. Aber man muss auch mal sehen, dass in diesem Verfahren, dass die EZB sehr konstruktiv auf das Verfassungsgericht reagiert hat und tatsächlich sogar einen neuen Beschluss gefasst hat. Mhm.
Nun gibt es ja auch einen formalen Einwand und der ist ja aber auch, spielt in diesem ganzen Streit ja auch eine wichtige Rolle. Es geht ja letztlich auch um die geldpolitische, um die politische Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Und da muss man sagen, das war ja immer auch eine Kernforderung der Deutschen und das bringt ja eben diese Forderung nach mehr Transparenz, bringt die EZB ja durchaus eben auch in dieses Dilemma.
Ja und nein, ich glaube, dass wir ein ganz großes Missverständnis haben, übrigens auch innerhalb der EZB über die Frage, was ist Unabhängigkeit? Unabhängigkeit soll ja sicherstellen, dass die Notenbanken nicht sich mit den Regierungen zusammentun und eine Geldpolitik machen, die letztlich monetäre Staatsfinanzierung ist. Man will, dass die Notenbank nicht unter Druck gerät, der Regierung die Arbeit abzunehmen.
Aber ist das noch Unabhängigkeit, wenn dann die Europäische Zentralbank im Nachhinein erklären muss, beweisen muss, warum sie bestimmte Entschlüsse gefällt hat?
Ja nun, genau das ist der Punkt. Unabhängigkeit heißt ja jetzt nicht, dass die Europäische Zentralbank selber völlig frei und völlig ohne Kontrolle und ohne rechtliche Regeln und Bindungen entscheiden darf, was sie eigentlich als Geldpolitik ansieht. Und Anleihekaufprogramme in der Dimension Da kann man sehr drüber streiten, ob das noch Geldpolitik ist. Ich habe da meine Zweifel. Und wenn das die EZB völlig frei, völlig alleine bestimmen darf, dann beißt sich das ja auch mit dem Rechtsstaat und dem Demokratieprinzip. Und genau in diesem Spannungsverhältnis agiert jetzt auch das Bundesverfassungsgericht und sagt eben, ihr seid unabhängig innerhalb eures Mandats. Aber was sind die Grenzen eures Mandats? Das dürfen Gerichte auch mitbestimmen. Der Europäische Gerichtshof zuallererst, aber wenn der es nicht macht, dann wir in Karlsruhe. Und genau das halte ich auch für richtig.
Aber
die EZB handelt unabhängig im Mandat, aber das Mandat selber darf sie nicht frei nach eigenem Ermessen so bestimmen, dass sie die Grenzen da beliebig verschieben kann.
Aber werden da nicht trotzdem zwei unterschiedliche Maßnahmen, Maßstäbe angelegt an die Europäische Zentralbank und die Bundesbank, als die noch zuständig war, allein für die Geldpolitik? Denn damals gab es ja keine Forderung nach mehr Transparenz.
Damals gab es allerdings natürlich auch keine solchen Anleihekaufprogramme in der Form. Und nochmal, in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat, da bin ich ganz fest von überzeugt und ganz nah an der Seite des Bundesverfassungsgerichts, darf es keine Institution geben, die selbst bestimmen darf, was sie macht, in welchem Umfang, wo die Grenzen ihres Handelns liegen und dann auch noch völlig unkontrolliert handeln. Und das gilt auch für eine Notenbank.
Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, der Europäische Gerichtshof hat ja gesagt, was die EZB macht, das ist mit geltendem Recht vereinbar. Das ist ja vor allen Dingen Karlsruhe, das sich ja hier über europäisches Recht ein Stück weit stellt.
Das ist auch etwas komplizierter oder differenzierter zu sehen. Aber wer das Urteil liest, der kann aus meiner Sicht darauf keinen Angriff auf den Vorrang des Europarechts, über den wir hier reden, sehen. Das Verfassungsgericht betont den sogenannten Anwendungsvorrang des Europarechts, dass also Europarecht im Kollisionsfall dem nationalen Recht vorgeht, sagt aber eben auch, der Europäische Gerichtshof muss dann, wenn er da der zuständige Kontrolleur der EZB ist, seinen Kontrollauftrag eben auch ausüben. Und solange und so weiter das nicht macht, und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Geldpolitik ist in der Tat ein Freibrief für die EZB, weil da im Grunde kaum in die Prüfung eingestiegen wird, solange er das nicht macht, behalten wir uns vor, bei offensichtlichen Mängeln einzugreifen. Das macht Karlsruhe, das hat für sehr viel Streit gesorgt. Aber ich glaube, dass das nicht, wie viele Kritiker des Verfassungsgerichts sagen, eine Agenda ist, dass das Verfassungsgericht sich jetzt über das Europäische Gericht stellt, sondern ganz im Gegenteil, es ist so eine Art Letztkorrektiv. Aber gleichzeitig weiß auch Karlsruhe, dass der Europäische Gerichtshof bei Europarecht die Instanz ist, die am Ende entscheidet.
Herr Tonka, nochmal zur letzten Frage zu dem konkreten Streit. Peter Gauweiler, einer der Kläger, hat ja jetzt wieder in Karlsruhe geklagt, dieses Mal auf Akteneinsicht. Geht also der Streit jetzt in die nächste Runde?
Ja, nun, das ist sein gutes Recht. Das ist ja auch in Deutschland das Recht jedes einzelnen Bürgers und jeder Bürgerin. Und das Urteil, das das Verfassungsgericht im Mai gefällt hat, finde ich übrigens ja auch sachdienlich. Das hat die Sache vorangebracht. Ob das Bundesverfassungsgericht sich jetzt noch einmal sozusagen über den Detaillierungsgrad der Akten und der veröffentlichten Akten auseinandersetzen möchte und das nochmal zum Gegenstand einer weiteren Entscheidung machen möchte, entscheidet das Gericht. Das werden wir abwarten. Aber klar ist, dass natürlich Peter Gauweiler in Wahrheit auch eine Agenda verfolgt, die sich gegen den Euro insgesamt richtet. Mhm. Und genau da hört dann das Verbindende auch auf. Ich will eine starke Gemeinschaftswährung auf Basis klarer Regeln. Er will sie in Wahrheit abschaffen.
Sagt Florian Tonka, ist der Obmann der FDP im Bundestagsfinanzausschuss. Herr Tonka, danke für das Interview.
Herzlichen Dank.